Sie hören den Plan W Podcast, ich bin Lea Hampel, willkommen zur heutigen Folge. Na, was haben Sie immer in den Poesiealben unter Berufswunsch eingetragen? Bei mir stand da immer Stewardess und ich war auch immer so ein bisschen neidisch, aber auch ein bisschen amüsiert, wenn sich andere getraut haben, da sowas wie Millionärin oder so hinzuschreiben. Eine Frau, die von klein auf einen ähnlich verrückten Wunsch hatte, habe ich diesen Winter im Rahmen des SZ-Wirtschaftsgipfels im Berliner Hotel Adlon getroffen. Sie heißt Claudia Kessler. Ihr Berufswunsch war schon immer Astronautin. Damit hat es nicht geklappt, aber heute ist sie immerhin Weltraummanagerin. Warum das auch ein toller Beruf ist, sie aber immer noch davon träumt, selbst ins All zu fahren und warum das nicht nur aus Gründen prinzipieller Gleichberechtigung wichtig ist, sondern zum Beispiel auch für die medizinische Forschung, hat sie mir am Rande des Wirtschaftsgipfels erzählt. Als erstes aber wollte ich von ihr wissen, was es mit der Initiative Women in Aerospace auf sich hat, für die sie sich einsetzt.
Women in Aerospace Europe ist eine europäische Vereinigung von Frauen, die in der Luft- und Raumfahrttechnik arbeiten, mit dem Ziel, die Karriere dieser Frauen zu fördern. Und das ganze Netzwerk ist entstanden vor 10 Jahren, 2009. Ich bin selbst Raumfahrtingenieurin und habe damals über 20 Jahre schon in der Raumfahrtindustrie gearbeitet und war eigentlich mein ganzes Leben lang in den meisten Bereichen immer die einzige Frau in dem Männerumfeld. Und vor 10 Jahren habe ich Simonetta Di Pippo kennengelernt, die damals eine der ersten Direktorinnen bei der Europäischen Raumfahrtagentur war. Und als wir uns unterhalten haben, haben wir festgestellt, ihr geht es genauso. Sie ist auch immer die einzige Frau gewesen in diesen verschiedenen Männergremien. Und haben uns ein bisschen gewundert, warum eigentlich sich in 20 Jahren nichts geändert hat. Und haben festgestellt, es ändert sich offensichtlich nur, wenn wir das in die Hand nehmen. Und so haben wir beschlossen, diese Vereinigung zu gründen. Es ist eine Schwestervereinigung des amerikanischen Women in Aerospace, das es schon seit über 30 Jahren gibt und sehr erfolgreich gibt, wo Frauen eben heutzutage auch an der Spitze zum Beispiel von Boeing und Lockheed Martin stehen.
Vielleicht gehen wir mal noch einen Schritt zurück. Sie hatten als Kindheits- und Jugendtraum, Astronautin zu werden. Gell? Woher kam das denn? Haben Sie Bücher gelesen, Comics? Wo kam dieser Traum her?
Naja, das ist ein anderes Jubiläum, was sich dieses Jahr gejährt hat, nämlich die Mondlandung, die vor 50 Jahren stattfand. Und ich bin die Generation Mond, das heißt, ich war damals schon mit dabei. Ich war 4 Jahre alt und stand vorm Fernseher und für mich war klar, da will ich hin.
Auf den Mond
oder auf den Mond. Okay. Auf den Mond und das hat sich bis heute nicht geändert.
Claudia Kessler ist 1964 in Mühldorf am Inn geboren. Sie hat Raumfahrtingenieurwesen in München studiert und dann in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Von 2004 an hat sie bei der HI Space gearbeitet, einer Firma, die Raumfahrtexperten vermittelt. Zunächst hat sie die Bremer Niederlassung geleitet, von 2008 an bis 2018 war sie CEO des Unternehmens. Schon im April 2017 hat sie sich aber auch selbstständig gemacht, mit der Astronautin GmbH und dem erklärten Ziel, bis 2020 eine Frau ins Weltall zu schicken. Mittlerweile steht das Jahr 2021 auf der Agenda. Diese Verzögerung liegt aber an der NASA, nicht an Claudia Kessler. Denn deren Euphorie ist ungebrochen. Deshalb wollte ich von ihr wissen, wie überhaupt die Reaktionen waren, als sie als kleines Mädchen gesagt hat, ich will Astronautin werden.
Ja, also ich bin ja in einer Kleinstadt in Bayern aufgewachsen und das war natürlich für alle sehr absurd, sage ich mal, so klassischer Kindheitstraum. Und die haben gesagt, ja, Kind, das wird ja nie was und so. Und das hat mich dann natürlich sehr angestachelt. Also ich bin ein Mensch, der grundsätzlich gut auf Widerspruch reagiert.
Das heißt, Sie sehen das dann nicht als was, was Sie zurückhält, sondern eher als was, wo Sie sagen, denen zeige ich es jetzt, oder?
Genau, das war meine Haltung, mit denen zeige ich es jetzt. Gefördert wurde ich durchaus von meinen Eltern, vielleicht eher unbewusst. Ich sage immer, ich bin froh, dass ich keinen großen Bruder hatte. Das war das Glück. Mein Vater ist Automechaniker und ich bin quasi in der Garage mit dem Schraubenzieher in der Hand aufgewachsen. Und das wäre wahrscheinlich nicht passiert, wenn ich einen großen Bruder gehabt hätte.
Sie sind dann zum Studium an die TU nach München gegangen und haben sich auf Luft- und Raumfahrt spezialisiert. Mhm. Wie viele Kommilitoninnen hatten Sie da so?
Das war 1984, da waren am Anfang vom Semester 1000 Studenten im Hörsaal und davon waren ungefähr 10 Frauen. Wir haben uns also so ganz in der Ferne irgendwo ausgemacht. Oh, da drüben ist irgendwie noch eine, das könnte eine Frau sein.
Verbündet man sich dann mit denen oder beäugt man sich kritisch oder ist es einfach egal?
Wir haben uns gar nicht getroffen, da waren zu viele Männer dazwischen.
Vielleicht kann sie ein bisschen erzählen, wie es dann beruflich weiterging und auch, wie sie das dabei geprägt hat oder welchen Einfluss das hatte, dass sie eine Frau sind.
Also ich habe schon während dem Studium als Werkstudentin bei einer mittelständischen Münchner Raumfahrtfirma angefangen zu arbeiten. Das ist eigentlich eine ganz lustige Anekdote, weil die suchten einen Studenten, der bei der Integration von Raketen, also nicht riesengroßen Raketen, aber schon Raketen mithilft. Und ich dachte, boah, den Job will ich unbedingt haben, das ist so cool. Und die suchten aber eigentlich schon mehr so jemand groß und kräftigen. Also habe ich meine Motorradjacke angezogen, mir das Motorrad von meinem Freund geschnappt und bin da hingefahren und habe gesagt, so, hier bin ich und ich bin groß und stark und ich habe den Job auch gekriegt.
Und es lag an der Jacke wahrscheinlich.
Ja.
Dann ging es wie weiter von da?
Das war dann ganz toll, weil ich ja immer diesen Astronautentraum hatte und Anfang der 90er dann beschlossen wurde, dass jetzt zum ersten Mal ein Astronaut, vielmehr ein Kosmonaut auf die russische Mir-Station fliegen wird und ich dürfte direkt an dieser Mission mitarbeiten. Ich war dann, das nennt man Systemingenieur, das heißt eigentlich macht man alles, was so organisatorisch für so eine Weltraummission nötig ist. Und das war wirklich absolute Pionierzeit, weil wir direkt nach der Wende, Anfang der 90er, schon in Moskau waren, dort im Kontrollzentrum, in Sternenstädtchen, im Kosmonautentrainingszentrum, in Baikonur am Startplatz. Und ich war ja im Himmel, in der Erfüllung meiner Träume. Ich war 10 Meter von der Rakete weg und ich dachte mir, irgendwann sitze ich da auch drin.
Wie läuft es denn? Weil Astronaut ist ja so ein abstrakter Traum. Was müsste man denn dann tatsächlich konkret machen, um dann für eine Mission ausgewählt zu werden? Also wie kann man sich das vorstellen als Laie?
Ja, das ist ein bisschen das Problem, dass es dafür in Deutschland und auch in Europa keine Regelmäßigkeit gibt. Bei der NASA ist es ganz normal, alle 2-3 Jahre wird Nachwuchs ausgewählt. In Europa ist es mehr so, ach, wir könnten ja mal wieder eine Astronautenauswahl machen.
Und dann macht man was?
Dann stellt tatsächlich die Europäische Raumfahrtagentur eine Stellenanzeige in die Zeitung, ins Internet und sagt, okay, wir suchen jetzt Astronauten, wir machen eine Auswahl. Aber wie gesagt, es ist schwer vorherzusehen, wann sowas stattfindet. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich immer zur falschen Zeit im falschen Alter war. Es gab eine Auswahl, da war ich noch im Studium, ziemlich am Anfang vom Studium in den 80ern. Und die nächste echte Auswahl gab es erst wieder 2009. Als Alexander Gerst ausgewählt wurde und da war ich zu alt. Da war das Maximalalter 37 und ich war drüber. Dazwischen wurde nachrekrutiert aus Astronauten, die quasi auf der Warteliste waren von den alten Auswahlen her.
Also wer kommt auf so eine Liste? Könnte ich mich jetzt dafür bewerben?
Nee, ich denke, Sie müssen schon, also als Eingangskriterium natürlich ein mathematisch-naturwissenschaftliches oder Ingenieurstudium haben oder Pilot sein. Oder Pilotin, das sind so die Ausgangssituationen, dann mindestens 3 Jahre Berufserfahrung. Und dann kommt es schon auf den Charakter eigentlich an, auf das, was sie sonst so gemacht haben, Auslandserfahrung, Teamfähigkeit, ja, auch Mutigkeit, Sportlichkeit und so weiter.
Ich wollte außerdem noch wissen, wie Ihre Karriere stattdessen weiterging und wie der Arbeitsalltag aussieht, wenn man sich zwar mit der Fahrt ins All befasst, aber selbst kein Astronaut ist.
Das war dann schon sehr viel später, als ich schon in Bremen war. Dort habe ich die Geschäftsführung für die Firma HE Space übernommen. Das ja, ist eine Personalfirma für Raumfahrtingenieure. Das heißt, im Endeffekt ist es eine Zeitarbeitsfirma für Raumfahrtingenieure, die also Raumfahrtingenieure verleiht an die Europäische Raumfahrtagentur und an die Raumfahrtindustrie. Das ist jetzt nicht so wie klassische Leiharbeit, sondern das geht schon über lange Zeiträume. Aber nichtsdestotrotz redet man dort eben von Projektarbeit, die irgendwann mal zu Ende ist. Also so ein Satellit ist irgendwann mal fertig gebaut und dann braucht man die Spezialisten nicht mehr in der Form, wie man sie in der Entwicklungsphase gebraucht hat. Und deswegen nimmt man dort eben dann auch Zeitarbeiter und nicht nur eigene Mitarbeiter.
Sie haben lange dann in diesem Unternehmen gearbeitet. Was haben Sie denn da täglich so gemacht?
Ja, also ich habe das Unternehmen ja dann quasi erstmal in Deutschland aufgebaut und dann auch europaweit ausgebaut. Also als ich dazu kam, waren es 30 Mitarbeiter und es waren am Schluss über 200 Mitarbeiter mit 50% Frauenanteil. Was sich zufällig so ergeben hat, einfach weil wir gemerkt haben, Frauen ziehen Frauen an, auch im Ingenieursbereich. Und was ich so alltäglich gemacht habe, war wirklich das Rekrutieren, das Auswählen von Mitarbeitern für sehr hochspezialisierte Jobs in der Raumfahrt.
Ich habe auch gelesen, Sie haben die auch quasi einzeln so betreut. Also wo kriegen zum Beispiel deren Kinder Schulplätze und solche Sachen, oder? Das ist ja dann schon relativ weit weg von dieser eigentlichen Ingenieursarbeit, spannenderweise.
Ja, genau. Wir haben als Firma uns diesen Rundum-Service auch gemacht. Und zwar die Firmenkultur sehr wichtig und eben auch die Familienfreundlichkeit. Und deswegen haben wir dann auch Mitarbeiter gehabt, die Mitarbeiter wirklich betreut haben. Wir hatten 30 Nationalitäten im Team und das waren Mitarbeiter aus der ganzen Welt, Spezialisten aus der ganzen Welt. Und da war es wichtig, dass wenn die nach Deutschland kommen, sich sehr wohlfühlen und auch ihre ganze Energie in ihre Aufgabe, in ihren Job stecken können und dass wir uns dann als Firma auch um den Rest kümmern.
Als Sie dort waren in dem Unternehmen, wurden Sie immer Weltraummanagerin genannt, was ich einen sehr, sehr schönen Arbeitstitel finde. Trotzdem stelle ich es mir schwierig vor, wenn man eigentlich so einen Lebenstraum hat und eigentlich immer so haltenhaar dran ist, ne? An Leuten, die den leben können, an Leuten, die den potenziell leben können und man selber, also Sie haben es ja vorhin gesagt, weiß eigentlich, es ist gar nicht so realistisch. Ist das was, was irgendwie schön ist durch die Nähe oder schmerzt es auch manchmal?
Beides. Es ist schon bittersüß. Also es ist sehr, sehr schön und ich genieße es auch. Ich bin ein sehr optimistischer und lebensfroher Mensch. Das heißt, aber klar, also ich bin ja mit vielen Astronauten auch befreundet. Es schmerzt schon auch, ganz klar.
Jetzt setzen Sie sich ja ganz stark dafür ein, dass es irgendwann so weit kommt, dass zumindest eine andere Frau diesen Traum leben kann. Warum ist es denn so wichtig, dass auch Frauen ins Weltall kommen, über die reinen Gleichberechtigungsgründe sozusagen hinaus?
Darüber hinaus und über die große Vorbildfunktion, die das hat, ist es eigentlich erstmal ganz logisch. Warum sollten Frauen nicht? Und wenn Sie langfristig denken, und inzwischen ist es ja nicht mehr nur Science Fiction, dass wir von Besiedelung von Mond und Mars sprechen, dann macht es natürlich sehr viel Sinn. Vielmehr ist es unabdingbar, dass dann Frauen mit dabei sind, weil es ja dann irgendwann auch um Kolonien und Fortpflanzung im All geht.
Was ich so spannend fand, ist, dass so viel Forschung an Bord von den Raumkapseln betrieben wird, die auch wichtig ist für das Leben auf der Erde. Vielleicht können Sie da nochmal erklären, warum es da eben so wichtig ist, dass Frauen auch dabei sind.
Ja, also die Forschung im All wird im Augenblick in erster Linie auf der Internationalen Raumstation betrieben. Die fliegt 400 Kilometer über der Erde, also gar nicht so weit weg, mit 90 Kilometern pro Stunde um die Erde rum. Und es sind permanent 6 Astronauten an Bord. Eigentlich jetzt seit vielen Jahren auch wirklich gemischte Teams. In den USA wird da sehr großer Schwerpunkt drauf gelegt, dass eben auch regelmäßig Frauen dabei sind. Und die Forschung geht von medizinischer Forschung über Physik, über Flüssigkeitsforschung, über Materialforschung, Biologie, Biotechnologie, ja, bis hin zu Klimaforschung und Erdbeobachtung.
Und die wurde bisher immer an Männerkörpern sozusagen durchgeführt?
Die medizinische Forschung wurde in erster Linie an Männerkörpern durchgeführt. Im Verhältnis ist es so, dass ungefähr 10% Frauen im All waren im Vergleich zu Männern. Man hat in den USA festgestellt, dass durchaus, also in der Forschung aus den USA im All, dass durchaus der Körper der Frau sich in der Schwerelosigkeit in vielen Bereichen anders verhält als der des Mannes. Und dass diese Veränderungen in der Schwerelosigkeit eben sehr große Rückschlüsse auf die Medizin am Boden zulassen. Da geht es ums Herz-Kreislauf-System, da geht es aber auch um Osteoporose, die im All sehr, sehr schnell auftritt und gerade Frauen betrifft. Da geht es ums Augensystem, ums Gleichgewichtsorgan, ums Schweißverhalten, um die Hautoberflächenspannung, die Hautalterung. Und das sind alles Daten, wo es insgesamt sehr wenig Daten zu Frauen gibt und in Deutschland gar keine.
Und das würden Sie gerne ändern, gell?
Das würde ich gerne ändern.
Haben Sie das Gefühl, Sie kommen voran?
Ja, doch, auf jeden Fall.
Inwiefern?
Also, naja, man muss da immer diese Dinge machen, die man eigentlich in allen Bereichen machen muss. Man muss stehen bleiben und zurückgucken. Und wenn ich denke, was wir geschafft haben mit dem Thema erste deutsche Astronautin, ich habe 2016 die Stelle ausgeschrieben, damals eben noch in der Personalfirma. Und was wir bis heute an Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit geschaffen haben, aber auch die Tausenden von leuchtenden Mädchenaugen, das hört sich jetzt leider ein bisschen.
Ich finde es toll, ich habe eine Tochter, ich würde mir wünschen,
so
dass
an,
sie das
aber
irgendwann sagt.
Es ja, ist natürlich wirklich so, wenn wir da Vorträge halten. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten bewegt daran, wenn ich vor Mädchen oder auch vor Frauen stehe und die danach kommen und sagen: Mensch, das geht ja nicht nur darum, dass die Frau ins All fliegt, sondern dafür, dass wir den Frauen Mut machen, an ihre Träume zu glauben, selber stark zu sein und das Gefühl geben, Frauen können in Deutschland alles, sogar Astronautin.
Das ist immer so ein Symbolbild, gell, die Astronautin. Das
ja.
ist so der Traumberuf schlechthin.
Das ja. So, ja, das ist ja auch so das höchste Oberste, wenn Sie sich andererseits den Hype um den Herrn Gerst vorstellen und jetzt das mal übertragen auf Mädchen. Also wir hatten Situationen, wo kreischende Mädchen um Autogramme angestanden sind, wenn unsere Astronautinnen auf der Bühne waren.
Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, 2016 mit der Stellenanzeige, weil das so ein wichtiger Moment war, was Sie da gemacht haben und wie das gelaufen ist.
Ja, also das ging damit los, dass Alexander Gerst 2015 zum ersten Mal geflogen ist und zum ersten Mal dieser Social Media, dieser Facebook-Hype dadurch ausgelöst wurde, weil er so aus dem All gepostet hat. Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt ist es aber echt Zeit für die erste deutsche Frau im All, auch um die andere Hälfte der Bevölkerung zu erreichen damit. Und ich habe Briefe geschrieben und Gespräche geführt mit den Chefs der Raumfahrtagenturen. Und die haben zu mir gesagt, naja, sie haben ja gut recht, aber es gibt ja keine, die geeignet ist. in Deutschland.
Da ist klassisches Argument, was man in vielen Wirtschaftszweigen immer hört. Ne?
Genau, ja. Ganz klassisch. Also wirklich, ich habe die Antwortbriefe, wo genau das drinsteht. Ja. Da ich aber schon Women in Aerospace gegründet hatte und ein Netzwerk hatte von über 500 Frauen europaweit, habe ich gesagt, es kann nicht wahr sein, dass keine von denen dafür geeignet ist. Und auf der anderen Seite hatte ich eben die Personalfirma und einer unserer Mitarbeiter ist als Astronaut ausgewählt worden. Das heißt, ich wusste, ich habe irgendwo die Fähigkeit, Menschen auszuwählen, die sowas können. Und dann haben wir die Stelle ausgeschrieben. Ich habe gesagt, okay, ich gucke mal, was passiert. Da war noch nicht jetzt wirklich der komplette Plan dahinter, was bis heute dann alles passieren wird, sondern es war erstmal, wir wollen erstmal zeigen, dass es diese Frauen gibt. Und deswegen haben wir das auch mit ganz, ganz viel Presse und Öffentlichkeit gemacht, um wirklich zu zeigen, es gab über 400 Bewerberinnen, die alle irgendwo in der Presse, im Fernsehen, in den Zeitungen waren, selbst in den kleinsten Dörfern, die wurden gefeiert, dass aus dem Dorf sich jetzt eine als Astronautin beworben hat. Und dann haben wir das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt als Kooperationspartner gewonnen für die psychologische und die medizinische Auswahl, sodass die genau so gemacht wird wie für die Europäische Raumfahrtagentur. Dass also wirklich vergleichbare Auswahl gemacht wird. Aber was wir festgestellt haben und was, glaube ich, ganz wichtig ist, am Anfang, als wir die Stelle ausgeschrieben haben, sind die Telefone heiß gelaufen von Frauen, die angerufen haben, mir ihren Lebenslauf vorgelesen haben und gefragt haben, ob sie gut genug sind, sich zu bewerben. Und das ist auch der Unterschied. Wir haben diese Möglichkeit gehabt. Die ESA hatte die gar nicht. Da war eine Computermaske, da konnten sie entweder sich eintragen oder nicht. Und das ist ja so eine klassische Frauensache, dass man sich das erstmal nicht zutraut. Und damit, glaube ich, haben wir sehr viel bewirkt.
Wissen Sie, was aus den Bewerberinnen jetzt geworden ist mittlerweile?
Von einigen weiß ich, dass sie wirklich einen großen Karriereschritt auch in ihrer Firma gemacht haben. Dadurch, dass sie auch diese Sichtbarkeit durch die Astronautin hatten, wirklich ein ganz anderes Standing in der Firma auch gehabt.
Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe noch eine Frage. Und zwar, ich habe gelesen in einem sehr schönen Porträt über Sie in der Zeit, war das, glaube ich, gell? Da stand, dass Sie ja leider jetzt eben nicht mehr für eine offizielle Auswahl sozusagen in Frage kommen, dass Sie aber so ein bisschen darauf hoffen, dass man sich das irgendwann privat leisten kann, Weltraumreisen. Sparen Sie da irgendwie drauf? Und wie realistisch ist das?
Ja, also ich glaube einfach dran, dass ich da noch irgendwann hochkomme. Das ist einfach so. Bin aber auch sehr visionär veranlagt. Ich spare da nicht drauf, mir irgendwann so einen Weltraumflug leisten zu können. Ich denke, es wird irgendwann irgendwie passieren.
Das war's für diese Folge des Plan W Podcasts. Mein Name ist Lea Hampel. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Katrin Werner. Sie hat mit der Gründerin des Unternehmens Share gesprochen, Iris Braun, und zwar über sozialen Konsum. Der Plan W Podcast ist eine Haus-1-Produktion. Editing und Sounddesign machten Miko-Sophie Kümel und Simone Halder. Die Titelmusik stammt von Katrin Rönnecke. Das Cover hat Dirk Schmidt gestaltet. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder im Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de/podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de/plan-w.